Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hausbautipps. Heute wieder mit dem Tobi.
Hallo zusammen und heute sprechen wir mal darüber, warum die KfW-Förderung viel besser ist als ihr Ruf.
Ganz genau. Und das Wichtige dabei ist, dass es 4 versteckte Vorteile gibt, die man auf den ersten Blick nicht sehen kann und die die Förderung deutlich attraktiver machen, als man das erstmal vermuten würde. Und dazu haben wir euch jetzt ein paar Fallbeispiele mitgebracht, die wir in einer Tabelle dargestellt haben. Und da springen wir jetzt direkt mal rein, um einfach mal verschiedene Situationen durchzuspielen, damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, wann sich diese Förderung lohnt und wann nicht.
Genau. Und ich denke, wir haben eine kleine Überraschung dabei und man wird sehen, man kann am Ende ein bisschen Budget sparen, um das dann noch alternativ oder noch zusätzlich ins Haus oder in die Ausstattung stecken zu können.
So, ihr seht jetzt die Tabelle und um die mal ganz kurz zu erklären, gehen wir jetzt verschiedene Fälle durch, zum Beispiel ein Einfamilienhaus in Fertigbauweise auf Bodenplatte, ein Einfamilienhaus in Fertigbauweise auf Keller. Und mal zum Vergleich auch ein Steinhaus auf Bodenplatte, also nochmal eine andere Bauweise. So, jetzt müssen wir natürlich schauen, wie kommen wir auf den EH40-Standard. Den brauchen wir ja, weil der gefördert wird. Das heißt, wir müssen ja erstmal einen Standard definieren, von dem wir ausgehen und was dann eben als Zusatzkosten noch hinzukommt, um den förderfähigen Standard zu erreichen. Und der Standard, von dem wir ausgehen, das kennst du ja dann auch, es ist ja nicht mehr so, dass man heute bauen kann, wie man will, sondern es gibt ja einfach schon gewisse Standards.
Und also Richtlinien, an die man sich orientieren muss.
Genau, richtig. Also zum Beispiel eine Dreifachverglasung bei den Fenstern, die mindestens dann einen U-Wert von 0,8 insgesamt aufweisen, dass Rollos oder Rapsdoors verbaut werden, zum Hitzeschutz zum Beispiel. Oder eben auch, dass eben schon eine Standarddämmung für Keller oder Bodenplatte existiert, die zwischen 10 und 12 Zentimetern dick ist. Wir sehen aber gleich noch, warum das dann relevant ist, weil man da dann mehr dämmen muss.
Genau. Und noch ein kleiner Hinweis an der Stelle. Bei den meisten Hausbauunternehmen gibt es eine Baubeschreibung und da steht genau drin, wie die Wärmedurchgangswerte von den Fensterelementen sind, von den Wandelementen. Und wenn ihr da genauere Infos haben möchtet, weil euch die Wärmedurchgangswerte besonders wichtig ist und auch das Thema Förderung euch am Herzen liegt, dann nehmt gerne Kontakt zu uns auf www.fertighausexperte.com/kontakt. Da können wir euch auch ein paar Tipps geben, welche Firmen da besonders gut abschneiden und welche nicht ganz so gut sind.
Ja, das wird jetzt auch gleich nochmal relevant. Wovon wir auch ausgehen, ist eben eine Wärmepumpe mit Fußbodenheizung. Also eben, dass man nicht mehr anfangen kann und sagen kann, okay, ich hätte jetzt halt eine Gasheizung eingebaut, wobei das jetzt seit Anfang letzten Jahres auch keiner mehr wirklich im Kopf hat. Aber davor war das durchaus noch ein Thema, dass man sagt, okay, warum eigentlich Wärmepumpe? Ich kann doch auch eine Gasheizung zum Beispiel verbauen, ist ja etwas günstiger in der Anschaffung. Aber dadurch, dass wir jetzt sagen, okay, die Wärmepumpe ist jetzt als der Standard gesetzt und kommt dann eben nicht mehr als Mehrkosten hinzu, bleiben noch die Mehrkosten, die man dann wirklich hat, um auf diesen EH40-Standard zu kommen. Und da haben wir einmal im Prinzip die Dämmung des Hauses, also dass man wirklich nochmal das Dach besser dämmt, die Wände besser dämmt oder dann eben als zweiten Punkt Keller oder Bodenplatte besser dämmt. Das sind die zwei Punkte, die man eigentlich zu diesen Punkten, von denen wir jetzt aber schon standardgemäß ausgehen, weil man damit eben schon grundlegend baut, noch zusätzlich machen muss, die man sich aber theoretisch auch sparen könnte, wenn man jetzt eben nicht auf diesen EH40-Standard kommen will, weil das ist ja genau die Alternative. Na, wir müssen ja gucken, was würde es kosten, diesen Standard zu erreichen und was würden wir uns sparen, wenn wir das nicht tun.
Genau. Wichtig ist eigentlich unterm Strich, dass man eine saubere Kalkulation hat und gut vergleichen kann, dass man vielleicht feststellt, dass vielleicht Anbieter A, der am Anfang 30.000 Euro teurer ist, am Ende günstiger ist, wenn man den Standard von beiden Häusern auf ein gleiches Niveau setzt. Das heißt, dann kann man wirklich sauber rechnen und vergleichen und stellt auf einmal fest, dass vielleicht der Anbieter, der am Anfang 1 Euro mehr gekostet hat, unterm Strich das viel bessere Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Und in dem Beispiel, was du mitgebracht hast, werden wir später feststellen, dass wir da einen 5-stelligen Betrag haben, den man einsparen kann oder den man dann gleich investieren könnte, zum Beispiel in eine Küche oder in den Garten oder in die Garage.
Ja, oder noch viel sinnvollere Themen.
Oder gleich sofort einen Architekten schnappen.
Genau. So, dann haben wir einmal jetzt die Situation, wenn wir sagen Einfamilienhaus auf Bodenplatte und wir gehen jetzt mal hier, das ist kein Fehler in der Darstellung dieser Strich, sondern wir gehen davon aus, das Haus ist schon auf einem EH40 Standard. Bedeutet, die Wände und Dach, Fenster etc. sind schon auf dem Standard, dass hier keine Mehrkosten mehr entstehen. Und da gibt es einige Fertighausfirmen, bei denen das der Fall ist. Bei denen muss dann aber trotzdem die Bodenplatte bzw. der Keller noch stärker gedämmt werden, als man das im Standard machen würde. Das bedeutet, hier würden wir jetzt mal 5.000 Euro beispielhaft für die Bodenplattendämmung ansetzen. Was dann noch dazu kommt, um den Standard von EH40 zu bekommen, ist ein Energieeffizienzberater. Der muss das Ganze dokumentieren. Ich habe jetzt mal 6.000 Euro angesetzt. Dazu muss man jetzt aber wissen, dass das je nach Vorhaben unterschiedlich sein kann. Früher in der alten KfW-Förderung wurde dieser Energieberater noch bis zur Hälfte bezuschusst und meistens wurden dafür 10.000 Euro angesetzt, weil einfach die Maximalförderung 5.000 Euro waren. Jetzt muss man mal schauen, wie sich das in den nächsten Monaten entwickelt, was ein Energieeffizienzberater dafür dann verlangen wird, weil es jetzt ja nicht mehr so ist, dass er wahrscheinlich einfach die 10.000 Euro verlangen wird, weil es Bauherrn real auch 10.000 Euro kostet statt 5.000 Euro. Genau. Wir setzen jetzt hier mal 6.000 Euro an und kämen dann auf Mehrkosten von 11.000 Euro, die es in dem Fall kosten würde, auf den EH40-Standard zu kommen.
Mhm. Sehr gut. Und es gibt übrigens auch die ein oder andere Firma, die das noch ein bisschen mitsponsert, die einen Teil der Kosten übernehmen kann. Mhm. Auch hier ist es aber so, dass sich der Markt da gerade noch mal ein bisschen neu sortiert. Und auch hier könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben oder mit uns in Kontakt treten. Und wir können euch dann gerne wieder auflisten, wo man vielleicht noch ein Schnäppchen machen kann und wo nicht.
Genau. So, wenn wir uns das Ganze, bevor wir uns jetzt die Förderung direkt anschauen, schauen wir uns das Ganze noch mal mit Keller an. Und auch hier gehen wir wieder davon aus, dass das Haus bereits so gedämmt ist, dass es funktioniert. Jetzt sehen wir aber schon, dass wir für den Keller hier eine deutlich höhere Summe aufwenden müssen an zusätzlicher Dämmung. Weil bei der Bodenplatte müssen wir nur eine Dämmung unter die Bodenplatte packen. Genau. Und beim Keller müssen wir noch an die Kellerwände eine Dämmung packen. Und das bedeutet, dass wir hier deutlich höhere Kosten haben. Und auch der Energieberater dürfte logischerweise etwas teurer werden, weil er ja mehr Arbeit hat, weil er auch den Keller noch energetisch dokumentieren und berechnen muss. Das heißt, die Kosten für den Energieberater würde ich hier auch höher ansetzen.
Mhm. Trotzdem ist noch zu beachten, das heißt jetzt nicht, dass man nicht mit Keller bauen sollte, sondern ein Keller kann sehr viel Sinn machen.
Genau.
Schon allein auch, wenn ihr auf den Keller verzichtet, müsst ihr auch das Haus größer machen. Und der Quadratmeterpreis für ein Haus ist wesentlich höher als der Quadratmeter für einen Keller. Oder man hat vielleicht eine Hanglage oder man hat einen gewissen Platzbedarf für Kinderspielzeug, für Skisachen und so weiter. Und deswegen kann es auch Sinn machen, trotzdem mit Keller zu bauen, auch wenn das vielleicht in Sachen Energieberatung und mit Zertifikate die Kosten leicht steigen. Also es gibt durchaus Vorteile, die so ein Fertigkeller hat. Und ihr könnt trotzdem auch die Kosten, selbst wenn die Preise dann ein bisschen steigen sollten, die Kosten wieder rausholen, indem ihr den Keller zum Beispiel an der Quelle kauft. Das heißt, ihr kauft ein nicht teuer Musterhaus mit ganz vielen Aufschlägen für das Musterhaus selbst, für die Hausbaufirma und für den Hausverkäufer, sondern ihr geht direkt zu der Kellerfirma und fragt dort direkt an und könnt so locker den Keller für 10.000 bis 15.000 Euro weniger einkaufen, als wenn ihr das im Musterhaus machen würdet.
Genau, und dann hätte man die Dämmung schon wieder drin.
Genau.
Ja. Aber nochmal ein wichtiger Punkt, dass du darauf hinweist, es hängt jetzt nicht davon ab, dass man nur darauf optimieren sollte, die Förderung zu bekommen und dann sagt, egal was ist, ich baue ohne Keller. Das ist nicht die richtige Rechnung. Ja. Aber man muss jetzt hier eben sehen, dass die Kosten mit Keller höher liegen. Jetzt hier dann insgesamt bei circa 27.000, jetzt in diesem Beispiel. Mhm. Und das Ganze jetzt nochmal für das Steinhaus. Da muss man eben davon ausgehen, weil einfach Stein von den Dämmwerten oder sehr viele Steine, es gibt ja hier auch verschiedene, einen Porenbetonstein, einen Hochlochziegel etc. Die haben auch alle unterschiedliche Wärmedurchgangswerte. Und da ist es natürlich wichtig, mit was baut man? Kommt da dann nochmal die dicke Styropordämmung außen drauf etc.? Aber grundlegend ist davon auszugehen, dass hier noch mehr Kosten beim Steinhaus notwendig sind, um eben auch das Haus auf die gewisse Dämmung zu bekommen, weil meistens auch der Dachstuhl noch nicht so gedämmt ist, wie es bei Fertighäusern in der Regel gemacht wird.
Genau. Und noch ein Punkt dazu, auch wenn ihr ein Massivhaus baut und ihr habt ein relativ kleines Grundstück und auch ein begrenztes Baufenster, was zum Beispiel nur 10 mal 10 Meter ist, bedeutet das, ihr dürft über diese 10 mal 10 Meter nicht heraustreten. Bedeutet dann, wenn ihr besonders viel Dämmung braucht, dass ihr eine besonders dicke Außenwand habt und dann im Innenraum wertvolle Quadratmeter verliert, die ihr vielleicht dringend bräuchtet. Deswegen auch hier, wenn ihr ein kompaktes Grundstück habt, solltet ihr eher Richtung Fertigbauweise tendieren als zur Massivbauweise.
Genau, auch das ist ein wichtiger Punkt. Und auch hier müsste man dann bei der Bodenplattendämmung noch etwas mehr ansetzen, sehr wahrscheinlich, und die Kosten für den Energieberater ebenfalls wieder mitnehmen, sodass wir hier dann auf 34.000 Euro in dem Beispiel kommen. Und jetzt sieht man schon, dass es durchaus unterschiedlich ist, je nachdem, welche Grundlage man zu Rande zieht. Ne? Mhm. Das bedeutet, wir haben hier sehr unterschiedliche Mehrinvestitionen, die man, um die Förderung zu bekommen, leisten muss. Und jetzt wird ja interessant, wie viel Förderung kann man hier bekommen? Und die Darlehenssumme für EH40 liegt in Zukunft bei 100.000 Euro. Der Zins liegt bei sehr wahrscheinlich 1,5%. Da wird die KfW natürlich auch je nachdem anpassen, wie der sonstige Marktzins sich entwickelt. Und da müssen wir dann die Differenz zu einem wirklichen Bankdarlehen berechnen, weil es gibt ja keinen Zuschuss mehr, keine Zuschussvariante, keine Möglichkeit, da noch extra irgendwas zu bekommen, sondern es ist rein dieser günstigere Zinssatz. Und jetzt ist es wichtig, welchen Vergleich stellt man hier an? Hier können wir jetzt nur Annahmen treffen, dass wir jetzt von einem Zins von 4%, der aktuell marktüblich ist, ausgehen und dann eben diesen günstigeren Zins von der KfW zu 1,5% gegenüberstellen.
Genau. Und wichtig ist, damit es wirklich vergleichbar ist, wir nehmen diesen Zinssatz natürlich für alle drei Modelle an. Also da haben wir nicht variiert, sondern wir gehen davon aus, die 4% fallen an bei dem Haus mit Bodenplatte, bei dem Haus mit Keller und auch bei dem Massivhaus.
Genau. Richtig. Was eigentlich schon, wenn wir mal ehrlich sind, die falsche Rechnung ist, weil ich hier auch eine größere Grundinvestition habe. Das heißt, mein Eigenkapital wird weniger wert. Dadurch wird mein Zinssatz etwas schlechter. Man kann es nicht wirklich komplett vergleichen, aber wir müssen hier für das Fallbeispiel vereinfachen. Die wirkliche Berechnung, und das ist immer das Wichtige, dass ihr das mit eurem Finanzberater vor Ort wirklich durchplant und schaut, was ist für euch die sinnvollste Lösung. Weil es kann auch durchaus Sinn machen, auf die Förderung zu verzichten, das Geld einzusparen und dann wieder einen günstigeren Gesamtzinssatz zu haben, was ich über die 30 Jahre Finanzierungslaufzeit auch rechnen kann. Aber auch die Förderung kann sich rechnen und das ist genau das, was man durchspielen muss.
Absolut, dann lass uns jetzt mal in die Ergebnisse springen. Wir gucken mal, genau, wie sich das auswirkt.
Genau, also wir haben hier rechnerisch dann eine Zinsersparnis von 2.500 Euro im Jahr für die Förderung gegenüber dem normalen Marktzins, also wenn ihr das über die normale Bank finanzieren müsstet, diese 100.000 Euro. Das sind auf 10 Jahre gerechnet, mal ganz vereinfacht gerechnet, 25.000 Euro. Natürlich kommt hier ein Zinseszinseffekt, beziehungsweise ein Tilgungseffekt noch hinzu, aber den haben wir auch der Einfachheit halber rausgelassen. Das heißt, 25.000 Euro können wir sozusagen als Förderung nehmen, weil wir eben das in Form eines günstigeren Darlehens bekommen haben oder weniger Zinsen bezahlen müssen. Das bedeutet, 11.000 Euro mussten investiert werden beim Fertighaus auf Bodenplatte. 25.000 Euro haben wir an Zinsen gespart dadurch. Das heißt, wir haben einen positiven Wert von 14.000 Euro, die das ganze Projekt nachher günstiger wird. Bei den anderen Varianten sieht es natürlich anders aus, weil ihr seht ja schon, wenn ich 27.000 Euro investieren muss, ich kriege ja dadurch nicht mehr Förderung, dann bleiben 2.000 Euro minus, was am Ende immer noch ein Vorteil sein kann, aber da kommen wir gleich drauf. Beim Steinhaus sieht es dann noch schlechter aus, da sind es dann 9.000 Euro minus, das heißt, ihr habt 9.000 Euro mehr bezahlt, um den höheren Standard zu bekommen. Und jetzt ist aber der Faktor, wir sehen, dass in den verschiedenen Fallbeispielen sehr unterschiedliche Werte herauskommen. Aber damit ihr das jetzt wirklich für euch bewerten könnt, ist es wichtig, dass durch diese KfW-Förderung noch mehr Vorteile dabei sind. Deswegen ist die Förderung auch wirklich besser als ihr Ruf, die man auf den ersten Blick nicht sehen kann. Und dazu gehört, dass ihr eine niedrigere Restschuld nach diesen 10 Jahren des KfW-Darlehens habt, weil die Tilgung hier deutlich höher ist. Das heißt, würdet ihr diese 100.000 Euro bei eurer Bank aufnehmen, dann habt ihr hier einen höheren Zinssatz. Das heißt, ihr könnt bei gleicher Rate weniger tilgen. Dadurch bleibt die Restschuld höher und damit auch euer Risiko für die Anschlussfinanzierung. Das ist sehr wichtig. Dann ist der zweite Punkt, dass die Anschlussfinanzierung bei der KfW höchstwahrscheinlich auch günstiger sein wird, weil der Zinssatz ist ja jetzt schon günstiger als das, was ihr sonst am Markt bekommt. Und es war auch bisher bei den KfW-Zinsen immer der Fall, dass beim Anschluss diese Zinsen auch immer etwas unter Marktniveau sind. Wahrscheinlich wird die Differenz nicht mehr so groß sein, wie das jetzt der Fall ist, aber sie wird höchstwahrscheinlich immer noch günstiger sein, als ihr das dann bei eurer normalen Bank bekommen könnt. Vorteil Nummer 3 ist, dass ihr natürlich eine zusätzliche Energieeinsparung im Haus habt, weil ihr habt ja mehr Dämmung. Auch wenn diese Mehrdämmung nicht mehr so viel bringt wie der ursprüngliche Standard, von dem man ausgeht, ist es aber trotzdem so, dass natürlich eine gewisse Energieeinsparung immer noch da ist. Und die fällt natürlich dann auch noch ins Gewicht. Die sollte man nicht direkt mit reinrechnen, weil es wie gesagt dafür zu wenig ist. Aber dadurch, dass der Standard, der durch die Förderung bezahlt wird, habt ihr am Ende trotzdem diesen Vorteil. Und das vierte ist, das wirst du sicherlich auch bestätigen können, dass wir einen höheren Wiederverkaufswert für das Haus haben, weil eben ein offizielles Siegel draufsteht, statt man hat einfach nur nach dem Mindeststandard gebaut, den man halt bauen muss.
Genau, also gerade für Bauern, die immer auch mal an den Wiederverkaufswert denken, weil sie sich vielleicht in 15, 20 oder 30 Jahren nochmal verändern möchten oder dann vielleicht in ein Bungalow ziehen möchten und nochmal neu bauen möchten oder weil es vielleicht dann einen jobmäßig in eine andere Stadt verschlägt, ist das auf jeden Fall ein wichtiges Argument, da einen höheren Preis zu erzielen.
Genau, richtig. Ne? Und es wird immer besser sein, wenn ihr da ein EH40-Siegel drauf habt, als ihr habt einfach nur den Mindeststandard gebaut.
Genau. Damit wir noch ein paar Lösungen für euch haben, einmal könnt ihr gerne in der größten Suchmaschine der Welt gerne mal die Bauweise eingeben, also zum Beispiel Fertighaus und Finanzierung. Dann findet ihr vielleicht eine Lösung für einen Finanzierer, der sich damit auskennt, wie man Fertighäuser finanzieren sollte, damit ihr da direkt an der Quelle euch die Informationen holen könnt. Das Gleiche könnt ihr natürlich auch mit dem Thema Massivhaus bzw. mit Massivbauweise und Finanzierung machen. Und
was natürlich auch noch wichtig ist, ist das Thema NH-Zertifikat, weil es gibt jetzt noch eine On-Top-Förderung, wenn euer Haus eine Nachhaltigkeitszertifizierung hat. Das haben wir jetzt hier aber aus der Tabelle auch bewusst rausgelassen, weil es in der Praxis noch sehr viele Probleme mit dieser Zertifizierung gibt. Also die einzelnen Bauteile sind teilweise noch nicht zertifiziert, also Haustüren zum Beispiel. Deswegen findet man dann immer erst später heraus, dass es gar nicht funktioniert. Dann muss zum Beispiel auch der Grundriss eventuell nochmal geändert werden, obwohl ihr das gar nicht so bauen wollt, weil eben auch Themen wie Schallschutz, Flächeneffizienz etc. in diese Nachhaltigkeitsberechnung mit einfließen müssen. Und am Ende ist es vielleicht gar nicht mehr euer Grundriss und ihr entscheidet euch dann doch gegen diese Nachhaltigkeitsförderung. Das bedeutet, das reinzurechnen ist dann immer etwas schwieriger, weil da einfach noch so viel offen ist. Und auch die Beantragung dauert deutlich länger, weil ihr eben noch so einen zusätzlichen Auditor dafür nochmal braucht, also nochmal einen extra Nachhaltigkeitseffizienzexperten, der das Ganze nochmal dokumentiert. Und die sind gerade wirklich ausgelastet, weil es diese Nachhaltigkeitszertifizierung noch gar nicht so lange gibt. Das heißt, da sind noch nicht so viele, die diesen Lehrgang absolviert haben und das jetzt machen können. Also da müsst ihr euch dann auf längere Bearbeitungszeiten einstellen. Und deswegen haben wir uns jetzt hier bei diesen Fallbeispielen wirklich mal auf das Thema EH40, weil es dafür eben auch die Förderung gibt, konzentriert. Und das NH-Zertifikat behandeln wir gerade noch mit etwas Vorsicht, weil einfach die Probleme in der Praxis, die wir bei den ganzen Bauvorhaben, die wir betreuen, aktuell sehen. Da bekomme ich auch immer wieder Nachrichten von Bauherren, die sagen, sie haben das jetzt rückwirkend doch nicht bekommen. Und deswegen würde ich mit dieser Förderung nicht rechnen, aber mit der EH40-Variante, vor allem in der Fertigbauweise, kann man wirklich rechnen und sich das als Vorteil dann auch mitnehmen.
Absolut. Und jetzt fragen sich natürlich viele Bauern, wie kann ich diese Informationen für mich nutzen? Und da gibt es eigentlich eine ganz gute Möglichkeit. Es ist aber eigentlich der übliche Prozess in der Fertighausbranche oder ein häufiger Prozess, dass Bauern erstmal in ein Musterhaus reingehen, entscheiden sich für ein Kataloghaus und kaufen das. Und dann ist die Unterschrift trocken und dann muss auf einmal hinterher noch umgeplant werden. Und es gibt Dinge, die noch nicht geregelt sind und man verliert dann auch etwas Zeit. Und da kann man jetzt eigentlich sich als Bauer gut vorbereiten und geht erstmal zum Architekten, lässt da sein Haus planen, auch so, dass das zumindest grundsätzlich schon mal so ist, dass es förderfähig ist. Und in dieser Zeit hat sich der Markt auch wieder ein bisschen beruhigt und die ganzen Experten da draußen, die dann diese Nachhaltigkeitszertifikate dann ausstellen, die haben ein bisschen mehr System aufgebaut und kriegen das alles wesentlich besser und entspannter abgewickelt. Das heißt, ihr habt dann irgendwann einen oder im idealen Fall euren perfekten Grundriss und den idealen Plan, habt das Projekt komplett durchgerechnet, ihr stellt dann relativ schnell fest, dass ihr auch das Zertifikat bekommt und könnt euch dann für einen Hausanbieter entscheiden und müsst nicht den komplizierten Weg gehen, erst zum Hausanbieter, dann sich für ein Haus entscheiden und dann nochmal aufwendig umplanen und dann noch hoffen und bangen, ob man das überhaupt das Zertifikat bekommt.
Genau.
Da vielleicht noch als Tipp, wir haben ja eine Partnerfirma, das ist die www.a-better-place.de, wo wir verschiedene Architekten vorstellen und schaut einfach mal dort in den Profilen vorbei und vielleicht ist da auch ein Architekt dabei, der genug Erfahrung mitbringt und auch noch eine gewisse Sympathie, damit er auch euer Traumhaus so planen kann, wie er das gerne hätte.
Ganz genau. Ja, das war die Zusammenfassung der neuen KfW-Förderung, die ihr ab 1. März 2023 beantragen könnt. Und man sieht hier deutlich, die Fertigbauweise ist da wirklich im Vorteil und ihr könnt sehr, sehr gut die Möglichkeiten nutzen. Einmal den finanziellen Vorteil je nach Anbieter mitnehmen und dann habt ihr halt wirklich ein energiesparenderes Haus, das nachher einen höheren Wiederverkaufswert hat und ihr habt für die Finanzierung die besseren Möglichkeiten, weil die KfW höchstwahrscheinlich auch günstigere Zinsen dann in der Anschlussfinanzierung haben wird.
Absolut. Und dann noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Für den Fall, dass euch auch das Thema Baustelle interessiert, schaut mal in die Playlist Rohbaukontrollen rein. Da seht ihr auch später, wie Baustellen ablaufen, wenn man ein Fertighaus baut, auf welche Dinge man achten sollte und wie man Mängel vermeidet. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Thank you.